Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den lieben Wichert. Wichert ist Medizinstudent und nächstes Jahr mit seinem Studium schon fertig, also er ist dann quasi Arzt. Und ich möchte gar nicht zu viel in der Einleitung sagen. Ich würde einfach direkt ins Interview losstarten und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, lieber Richard, ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe ja eine Nachricht bzw. ja, eine Frage von jemandem aus meiner Community erhalten zum Thema Persönlichkeitsstörungen bzw. Narzissmus und Depressionen. Und ich dachte so, okay, wen habe ich aus meinen Kontakten, der sich, oder wen gibt es in meinen Kontakten, der sich über das Thema sehr gut auskennt und da vielleicht bereit ist, eine Interviewfolge mit mir zu drehen? Und ja, du bist mir auf jeden Fall da gleich eingefallen. Und bevor wir jetzt losstarten in das Thema, magst du dich vielleicht kurz bei den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, hallo Bettina und natürlich hallo an alle Zuschauer. Schön, dass ich hier sein kann und toll, dass du an mich denken musstest, wenn du an Persönlichkeitsstörungen denkst. Also wie du richtig sagst, ich bin Medizinstudent noch, aber gerade im letzten Jahr, das nennt sich praktisches Jahr, da ist man in der Klinik und geht durch verschiedene Bereiche und derzeit bin ich tatsächlich, wie könnte es besser passen, in der Psychiatrie. Und ja, interessiere mich generell sowieso sehr für Persönlichkeitsstörungen und solche Persönlichkeitsmerkmale und habe da schon auch selber privat ein bisschen was zu erzählt. Deswegen passt das heute ganz gut und ja, mal gucken, ob ich die eine oder andere Frage für euch gut beantworten kann.
Sehr nice. Wollen wir damit einfach gleich reinstarten? Darf ich dich gleich mit der ersten Frage bombardieren?
Ja, bitte.
Okay, zum Thema Persönlichkeitsstörungen allgemein. Also kann man da pauschal sagen, wie viele es gibt? Oder vielleicht, was sind so die häufig auftretendsten in der Gesellschaft?
Ja, also erstmal generell zur Persönlichkeitsstörung. Kurz für die, die jetzt nicht genau wissen, was es ist. Also es sind quasi Persönlichkeitszüge, Zustandsbilder, die sehr, sehr tief verwurzelt sind im Charakter, die aber von der Norm abweichen. Das heißt, es sind Persönlichkeitszüge, Verhaltensweisen, die einfach nicht in die gesellschaftliche Norm passen und deswegen auffällig sind und häufig dadurch zu Konflikten führen. In der Gesellschaft gibt es zwar verschiedene Persönlichkeitszüge, die jetzt nicht pathologisch sind und keine Persönlichkeitsstörungen sind. Ich glaube, jeder ist so ein bisschen Narzisst, jeder ist mal so ein bisschen paranoid oder ja, so ein bisschen zwanghaft, was Ordnung angeht. Aber Persönlichkeitsstörungen sind wirklich so, dass sie eben zu Problemen mit den Mitmenschen führen und für einen selbst dann sehr belastend sind, aber auch für die Mitmenschen, dass Mitmenschen sagen, sie können eben mit der Person nicht so richtig auskommen. Es gibt immer Streit und ja. Persönlichkeitsstörungen gibt es, ja, lass mich kurz schauen, 6, 7 Stück sind es in etwa. Ich glaube, die bekannteste sind, oder die beiden bekanntesten sind so die Borderline-Störung, die auch weit verbreitet ist, gehört zum impulsiven Typ der Persönlichkeitsstörung und ja, weswegen wir hier eigentlich sprechen, beziehungsweise wo deine Frage zukam zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die man ja auch so kennt, wo man leichtfertig sagt, oh, das ist aber ein Narzisst oder so. Aber nicht jeder, der wie ein Narzisst wirkt, ist tatsächlich ein Narzisst. Das ist auch ganz wichtig zu wissen.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt verschiedene Persönlichkeitsstörungen und wir alle sind manchmal phasenweise, können wir so ein Typ davon sein, aber eine Persönlichkeitsstörung hat man erst dann, wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum chronisch quasi auftritt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also nicht über einen längeren Zeitraum, immer. Also es sind einfach feste Muster in deinem Charakter. Das heißt nicht, dass es von Stimmung zu Stimmung abhängig, sondern in fast allen deinen Lebensbereichen zieht sich dieses Muster durch und es ist einfach ein Teil deiner Persönlichkeit. Das heißt, man nennt es in der Medizin Ich-Synton. Das heißt, du siehst es als normal an, es ist ein normaler Zug von dir und wird nicht als falsch von dir selbst interpretiert. Und das ist eben ganz, ganz schwierig, diese zu therapieren, weil sie eben so verfestigt sind, ja. Die entwickeln sich meist in der Kindheit, im Jugendalter über mehrere Jahre und sind dann einfach feste Züge. Und ich kann einfach mal so ein paar aufzählen, dass man die mal gehört hat. Zum Beispiel die paranoide Persönlichkeitsstörung, das sind, kennt man ja eigentlich auch, das sind eben Leute, die eigentlich immer misstrauisch sind, denken, dass es irgendwas gemacht gegen einen selbst. Häufig auch Menschen, die ja, gegen vermeintliches Unrecht angehen. Das ist dann die Unterform, die querulatorische Persönlichkeitsstörung. Wenn zum Beispiel jemand ein Fahrrad oder so umschubst, dass man dann direkt eine Anzeige am Hals hat. Das ist so die paranoide Persönlichkeitsstörung. Dann kommt die schizoide Persönlichkeitsstörung. Das sind Einzelgänger, emotional kühl, wenig Interesse an sozialen Kontakten und isoliert und einsam, suchen auch gar nicht die Kontakte. So. Als nächstes haben wir dann zum Beispiel die dissoziale oder die soziopathische. Da fällt einem vielleicht auch direkt der ein oder andere Kontakt ein, der, zu dem das zutrifft. Das sind eigentlich jetzt so gesagt Assis, die keine Empathie haben, ohne Schuld- und Verantwortungsbewusstsein. Deswegen auch häufig bei Straftätern vorhanden. Sie sind sehr impulsiv und haben eine geringe Frustrationstoleranz. Das heißt, mit denen fängst du lieber keinen Streit ein oder kritisierst sie nicht, weil sonst hast du richtig Stress. Histrionisch, das sind so theatralische Leute, die sehr übertrieben sind und gerne im Mittelpunkt stehen und aus allem eigentlich so eine riesen Show machen. Dann haben wir noch die Zwanghafte, nicht zu verwechseln mit Zwangsstörungen. Die Zwanghafte sind eben sehr gewissenhafte, die jetzt die Persönlichkeitszüge kennen. Das sind Eulen, das sind 10 von 10 Punkte. Die Eule, die kennst du ja, glaube ich, auch. Und da trifft es ganz gut zu. Dann gibt es noch die Ängstliche, das erklärt eigentlich selbst die Abhängige. Die können keine Lebensentscheidung selber treffen, sind abhängig von anderen Menschen und eben auch sehr stark Angst vom Verlassenwerden zum Beispiel. Und dann eben noch die beiden narzisstisch und borderline. Aber ich glaube, da wollten wir eh noch später drüber sprechen. Deswegen würde ich jetzt da gar nicht so viel mehr zu erzählen zu den beiden.
Mhm. Und kann man da echt so eine klare Trennlinie ziehen zwischen denen? Oder hat jemand, der schon, also der eine von diesen Persönlichkeitsstörungen hat, auch natürlich andere in sich? Oder kann man da wirklich sagen, okay, der ist 100% hat eine 100%ig paranoide Persönlichkeitsstörung und oder vermischt sich das?
Ja, also das hast schon richtig, das vermischt sich. Wie gesagt, wir haben halt alle auch so gewisse Anteile von verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Dann sind es halt keine Persönlichkeitsstörungen, sondern einfach nur Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitszüge. Und es ist eben auch sehr, sehr schwer, die zu diagnostizieren. Da gibt es dann verschiedene Kriterien, die zutreffen müssen. Das ist alles natürlich mit Vorschriften und so. Weil dann irgendwo stehen zu haben, du hast eine Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ oder so, dann bist du halt erstmal gebrandmarkt, ne? Und deswegen muss man da halt auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man in der Klinik ist und da dann eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren will, dass man das eben korrekt macht. Aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig, das festzustellen, um eben da mit dem Patienten auch richtig umzugehen. Nicht jede Persönlichkeitsstörung muss jetzt unbedingt auch behandelt werden, ja. Also heißt nicht gleich, du hast eine Persönlichkeitsstörung, du bist krank und kommst nicht mehr klar im Leben, sondern wie gesagt, es kann halt zu einem sehr großen Leidensdruck werden, wenn man sehr viele soziale Konflikte hat, einsam ist und so. Und dann kann es eben dazu kommen, dass man sich auch in Therapie begibt. Aber dadurch, dass es eben Ich-Synton ist, bemerken es die meisten halt gar nicht selber.
Mhm. Und wie entstehen jetzt allgemein diese Störungen? Kann man das so sagen? Ich meine, du hast vorher angedeutet, dass es aus der Kindheit kommt. Ist es dann von den Eltern weitergegeben, von der Erziehung her oder angeboren? Kann man das sagen pauschal?
Ja, es ist super verwachsen halt. Es ist sehr breites Spektrum, woran es liegen kann. Es kann neurobiologisch sein, das heißt irgendwelche Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin sind irgendwie nicht ganz im Gleichgewicht. Es kann sein, dass es genetisch ist, dass eventuell generell in der Familie so diese Borderline-Depressionen, vielleicht auch Schizophrenie vorhanden sind, dann kann es auch schnell mal zu einer Persönlichkeitsstörung übergehen. Oder eben Kindheitstraumata, ganz, ganz wichtig, besonders bei Borderline, so ängstliche abhängige Persönlichkeitsstörung. Kindheitstrauma heißt jetzt, man wurde als Kind von den Eltern geschlagen, man wurde überfallen, vergewaltigt, irgendwelche PTBS-Störungen, Autounfälle, ganz schlimme Sachen, die sich aber auch über eine lange Zeit in der Kindheit ziehen können, in der Erziehung mit Freunden, aus einer Beziehung heraus. Ja, und sowas zieht sich dann eben, weil man als Kind kann man es eben nicht so gut verarbeiten und dadurch können halt dann Persönlichkeitsstörungen entstehen.
Da fällt mir jetzt noch eine kleine Frage auf, bevor wir dann, glaube ich, in das Thema Narzissmus schon gehen können. Du hast vorher gesagt, zu der soziopathischen Persönlichkeitsstörung, diesen fehlt meist die Empathie. Kann man die Empathie erlernen und aufbauen oder ist es wirklich so, sind das meist, ja, Fälle, wo das einfach nicht möglich ist, die können keine Empathie erlernen und auch nicht aufbauen.
Ja, also ich glaube, generell kann man es erlernen. Das Problem bei den Persönlichkeitsstörungen ist, dass die meisten Patienten es nicht selber merken. Das heißt, wo kein überhaupt kein Bewusstsein dafür ist, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, beziehungsweise halt im negativen Sinne schlecht ist, wenn man sich darüber gar nicht im Klaren ist, kann man sich auch gar nicht verbessern. Wenn man aber selber feststellt und merkt, ja, okay, da bin ich schon ziemlich kalt, hier habe ich ja gar keine Verantwortung übernommen, ich könnte mal versuchen, meine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Da kann man natürlich an sich arbeiten, da kann man auch Empathie erlernen. Aber ganz, ganz wichtig ist eben der erste Schritt, überhaupt die Erkenntnis. Und das ist eben ein ganz großes Problem bei Persönlichkeitsstörungen, dass da eben null Eigenerkenntnis vorhanden ist, dass man gar nicht merkt, dass überhaupt etwas nicht normal ist, weil für einen selbst ist man halt normal.
Mhm. Da fällt mir der Spruch an, so 50% ist die 50% von der Heilung ist quasi das Erkennen.
Ja, ganz klar. Ich meine, das kannst du auf die Persönlichkeitsstörung nehmen, das kannst du auch bei allen anderen Erkrankungen nehmen. Wenn du sie nicht feststellst, dann kannst du halt auch gar nichts dagegen machen.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in das Thema Narzissmus, weil das eben speziell die Frage aus der Community war. Was ist es genau, Narzissmus? Falls jemand noch nie davon gehört hat, also genau, wie kann man das am besten beschreiben?
Oh ja, Narzisst, also man kennt es ja, dass man leichtfertig zu jemandem sagt, boah, das ist aber ein Narzisst. Tatsächlich zu einem Narzissten gehört mehr dazu, als dass er irgendwie jetzt von sich selber sehr überzeugt erscheint oder empathieunfähig ist. Ich kann mir kurz mal erzählen, so ein paar Charakterzüge eines Narzissten. Ein Narzisst besitzt ein sehr schwaches Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Dementsprechend versucht das durch künstliche Selbstüberschätzung und Verachtung von anderen Menschen, beziehungsweise respektlosem Verhalten, sich besser zu fühlen. Das kennst du vielleicht so, dass manche Leute andere schlecht machen, um sich dann besser zu fühlen. Das sind so Züge von einem Narzissten. Narzissten sind extrem empfindlich, was Kritik anbelangt. Kommen damit überhaupt nicht klar, wenn man sagt, ja, du hast was falsch gemacht, einfach weil sie kein Selbstwertgefühl haben. Deswegen können sie nicht mit Kritik umgehen. Sie glauben aber gleichzeitig, dass sie sehr, sehr toll sind, sind eigentlich auch sehr von sich selbst überzeugt. Das heißt, es stimmt nicht, aber sie glauben, dass es stimmt. Das ist auch ein ganz großes Problem. Und deswegen merken sie nicht, dass sie Fehler machen und sind ganz empört, wenn dann auf einmal Kritik kommt, womit sie aber dementsprechend nicht umgehen können. Gleichzeitig Unfähigkeit zur Empathie, das heißt Beziehung, ganz schwieriges Thema mit Narzissten, weil Narzissten eben sehr fordernd sind. Sie wollen eigentlich nur Komplimente haben, Komplimente, Komplimente. Sobald sie Kritik haben, wird es aber laut, weil sie eben auch sehr impulsiv sind und nicht gut gerade in Konfliktsituationen mit anderen Menschen umgehen können. Und für Beziehungen jetzt spezifisch sehr egozentrisch sind, geltungsbedürftig und catching for compliments quasi. Narzissten können nett wirken. Dann, sie sind nett zu dir, wenn sie dann im Gegensatz oder im Gegenzug von dir Komplimente bekommen. Das heißt, ich sage jetzt, oh Bettina, du hast aber heute schöne Haare. Dann sagst du, danke Wichert, du bist aber lieb, du hast ja heute auch ganz tolle Frisur oder so, weißt du? So in die Richtung. Also Narzissten sind in dem Sinne so ein bisschen manipulativ, weil sie durch ihr Verhalten eben Lob und Anerkennung haben wollen, weil sie eben, wie gesagt, ein sehr schwaches Selbstwertgefühl haben. Eine weitere Eigenschaft von Narzissten ist, sie haben sehr schwache und wenige soziale Kontakte. Dadurch, dass sie eben so schwierig im Umgang sind, sehr fordernd und sehr geltungsbedürftig, ist es eben auf Dauer sehr, sehr anstrengend, mit einem Narzissten auszukommen. Und dementsprechend haben Narzissten kurze Beziehungen und auch kurze Freundschaften, weil Freunde und Partner sich schnell von Narzissten abwenden, weil sie eben nicht damit klarkommen. Und es ist, kannst du dir vorstellen, wenn jemand sehr stark von sich selbst überzeugt ist, beziehungsweise es glaubt, aber gleichzeitig kein Selbstwertgefühl hat und immer nur fordert und oh, sag doch das zu mir, ich will da ein Kompliment, dich auch gleichzeitig manipuliert, dass er noch ein Kompliment bekommt, dann kann es in Beziehung und Freundschaft und auch in allen anderen Lebensbereichen sehr, sehr schwierig mit einem Narzissten werden. Wo wir zum nächsten Problem kommen, die Krankheitseinsicht bei Narzissten, noch schlimmer als bei anderen Persönlichkeitsstörungen, ist quasi im Minusbereich. Das heißt, wenn du zu einem Narzisst sagst und sagst, hey, guck mal, da und da, die Situation, das war jetzt ein bisschen komisch, denkst du nicht, du hättest dich anders verhalten können, da kommst du nicht weit beim Narzissten, da gibt es dann nur Streit und Stress. Also das sind so, ich glaube, jetzt haben wir so ein ganz gutes Bild vom Narzissten vor Augen, ist wirklich nicht einfach der Umgang mit einem Narzissten.
Aber die Narzissten können schon sehr beliebt sein, oder?
Ja, definitiv. Narzissten sind ja Künstler im Masken aufsetzen, ja. Besonders wenn sie dann in der Öffentlichkeit sind oder über Social Media, kann man direkt sympathisch wirken als Narzisst. Man wirkt selbstbewusst, man wirkt nett und macht tolle Komplimente zu anderen. Alle denken, wow, ist das ein toller Mensch. Und das sind aber dann häufig oberflächliche Kontakte, weswegen Narzissten beliebt wirken. Sobald diese Kontakte weiter in die Tiefe gehen und man eine richtige, was für eine Beziehung aufbaut zu dem, zu diesem Menschen, mit der Zeit werden die Leute dann echt anstrengend und man merkt, ja, der ist gar nicht so, der hat das alles nur gespielt, der hat das damals nur gesagt, damit ich das und das über ihn denke, und das ist so ein Zug von Narzissten. Deswegen sind sie häufig sehr beliebt, oberflächlich. Das ist auch das, was sie wollen, weil sie lieben es ja, Aufmerksamkeit zu kriegen und Lob zu kriegen und Anerkennung. Wow, bist du toll, bist du hübsch, bist du erfolgreich. Aber gleichzeitig, sobald man sie besser kennt, nimmt es halt immer mehr ab, weil es immer schwieriger wird und man immer mehr sieht, wie die Person halt eigentlich tickt.
Mhm. Das heißt, Narzissten werten sich eigentlich auch oft durch andere Menschen oder halt durch Oberflächlichkeiten wie materielle Dinge eigentlich auf.
Zu 100%, weil, wie gesagt, kein Selbstwertgefühl. Narzissten sind total unselbstbewusst und tragen eine Maske. Und das Einzige, was ihr Selbstbewusstsein steigert, beziehungsweise wodurch sie sich besser fühlen, ist durch externe Stimuli. Das heißt, durch Sachen, die sie besitzen, die sie sich kaufen, durch Erfolg, durch Lob, durch Anerkennung, durch viele sexuelle Kontakte oder sonst was. Das sind so Sachen, wie Narzissten sich besser fühlen. Aber es kommt halt nicht von innen, sondern muss von außen kommen, weil sie von innen die Selbstbewusstsein nicht haben.
Richtig interessant. Aber meist sind ja auch die Narzissten eigentlich auch, also die fühlen ja Leid, oder? Also ich kann mir vorstellen, weil ich eben in dem Bekanntenkreis diese Person habe, die leidet ja auch darunter, unter dem Ganzen. Kannst du vielleicht sagen, wie sich so eine Person, die sehr stark ausgeprägte narzisstische Züge hat, fühlt hauptsächlich? Kann man da irgendwelche Eigenschaften oder halt Gefühle dem unterordnen?
Ja, also definitiv, das hält nicht lange an. Das ist halt nur eine Fassade, mit der sie sich quasi auch selbst ein bisschen belügen. Erstmal zur Persönlichkeitsstörung allgemein. Die haben häufig auch eben andere Erkrankungen, psychiatrische, zum Beispiel Depression, psychotische Erkrankungen, also Schizophrenie oder so, Zwangsstörung. Das kommt eben häufig eben vor. Bei Narzissten ist es häufig, dass sie sehr einsam sind, zu Depressionen neigen, häufig Suizidgedanken können auch die Folge sein, weil sie eben keine richtigen sozialen Kontakte haben, weil das ja alles nur oberflächlich ist. Und wenn sie dann bemerken, dass sie eigentlich gar nicht so beliebt sind, das ganze Selbstwertgefühl gar nicht da ist und sich dann schlecht fühlen und immer einsamer werden, dann kann es irgendwann, beziehungsweise fährt das alles in Richtung Depression. Da ist dann schwer, dann noch was gegen zu machen.
Mhm. Und wenn man jetzt jemanden in der Familie hat, wie kann man da am besten damit umgehen?
Ja, super schwierige Frage, ne? Dadurch, dass Narzissten eben nicht wissen, dass sie narzisstisch sind, ist der Umgang wirklich sehr schwierig. Man muss halt irgendwie ein Gleichgewicht finden zwischen, okay, ich sag mal, befriedige die Bedürfnisse, weil wenn du es nicht machst, hast du nur Stress. Und ich zeige aber auch klare Grenzen und gebe auch mal Kontra. Weil wenn du dich nur so verhältst, wie es der Narzisst will und nur lobst und Anerkennung zeigst, dann kommst du halt zu kurz. In der Beziehung ist ja immer so, eine Hand wäscht die andere. Und wenn aber nur du seine Hände wäscht, dann funktioniert das Ganze nicht. Und ja, das ist echt schwierig. Also eine Beziehung zu einem Narzissten habe ich jetzt auch nicht so den Tipp oder die Erfahrung, dass da genau das jetzt hilft. Das ist super schwierig. Und letztendlich, was ich langfristig als beste Lösung sehe, ist, dass der Narzisst erkennt, bis man dabei hilft, dass er erkennt, dass er narzisstische Züge hat. Ich meine, man kann ja auch langsam so hinführen, hey, denkst du nicht da, weißt du, so einzelne Situationen vielleicht mal aufweisen und da erstmal dieses Bewusstsein für schaffen, dass er merkt, okay, hier ist etwas anders, und dann kann man daran arbeiten, dass er sich auch in manchen Situationen anders verhält, dass dann diese narzisstischen Züge ganz weg sind. Das wird schwer, aber dass er sie kontrollieren kann, beziehungsweise sich dessen bewusst ist und sich dann in Situationen anders verhält, daran kann man zum Beispiel arbeiten. Aber das ist echt ein Prozess, also das da hinzukriegen, dass da ein Problembewusstsein ist und das zu erwecken, das ist wirklich, wie gesagt, bei Narzissten besonders schwierig.
Mhm. Da gehört wahrscheinlich auch ganz viel Fingerspitzengefühl dazu, weil dass sie sich halt nicht angegriffen fühlen, wenn man sagt so, hey, es kann sein, dass du eben narzisstische Züge hast. Also die fühlen sich sicher direkt angegriffen, oder? Also da muss man wahrscheinlich aufpassen, wie man kommuniziert.
Ja, ich würde da auf jeden Fall nicht hingehen und sagen, hey, du sag mal, Werner, du bist schon ein bisschen narzisstisch, ne? Also denkst du nicht, dass du mal ein bisschen... Nee, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Dadurch, dass sie eben überhaupt nicht mit Kritik umgehen können und von sich denken, sie wären, ich sage jetzt mal, Götter und machen keine Fehler und alles, was sie anfassen, ist Gold. Und dann sagt man, hey, das ist nicht so super, ne? Das weißt du aber schon. Dann kann es schon zu Konflikten kommen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil sonst kann es ja umso mehr Stress geben, ne?
Da würde ich gleich zu der Frage kommen von jemandem. Ich habe einen Fragensticker gestern in Instagram gestellt und da kamen ein paar Fragen rein und das passt jetzt ganz gut. Und sie hat gefragt, muss man oder sollte man den Kontakt zum Täter, bei ihr war es die Mutter, ist es besser, den Kontakt abzubrechen, wenn es quasi zu viele Schmerzen, also wenn es zu viel Schmerz verursacht? Also kannst du da einen Tipp geben oder ist es auch schwierig zu sagen, wenn man die Situation nicht so gut kennt?
Also erstmal ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn es jetzt so eine Akutsituation ist und man kommt überhaupt nicht damit klar, dann kann es zeitweise sinnvoll sein, den Kontakt abzubrechen. Wichtig ist aber, sich dessen bewusst zu sein, dass das keine Lösung ist. Das heißt, wenn man da richtig verletzt wurde und das in einen Charakter einzieht, das, was da passiert ist oder so, auch wenn es nur schon leicht ist. Ich meine, heutzutage ist es ja voll im Verruf, irgendwie mal zum Psychologen zu gehen oder zum Psychiater und einfach mal das Gespräch zu suchen. Aber es ist heutzutage eigentlich nichts Schlimmes mehr. Viele Leute haben psychiatrische Probleme. Und wenn man in einer Situation ist, wo es einem wirklich so schlimm fällt, dass man überlegt, den Kontakt zu der Mutter abzubrechen, egal was da vorgefallen ist, dann ist es, denke ich, schon ein Zeitpunkt, wo man sich überlegen sollte, sich auch professionelle Hilfe zu suchen und die Traumata gegebenenfalls auch später mit der Mutter gemeinsam aufzuarbeiten. Weil wenn man das alles nur versucht zu ignorieren, ist es trotzdem im Unterbewusstsein. Und dann können später schwerwiegende Erkrankungen daraus folgen, wie eine schwere Depression oder eine Schizophrenie oder solche Sachen. Also da muss man schon aufpassen, dass man das nicht ignoriert, weil, ja. Aber wie gesagt, anfangs kann es eben schwierig sein, damit umzugehen. Ne? Es kommt halt immer auf die Situation drauf an, das ist jetzt schwierig so einzuschätzen. Ne?
Definitiv, ja. Sie hat dann noch eine Frage gestellt, nämlich bei ihr war auch ein bisschen Gewalt im Spiel und sie hat gefragt, wie geht man mit Flashbacks um, wenn man getriggert wird?
Boah, ja, Flashbacks sind ja ein klassisches Symptom von einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das sagt sie jetzt so einfach, aber ein Trauma oder so Flashbacks sind schon, dann muss schon wirklich was Krasses vorgefallen sein. Das sind wirklich so, in manchen Situationen siehst du es vor Augen wie damals oder du spürst den Schmerz von damals. Auf das Beispiel vom Schlagen jetzt, du siehst jetzt die Mutter oder den Vater, wie er dich schlägt und spürst es quasi. Oh, das ist eine sehr belastende Situation. Und das heißt auch gleichzeitig, dass man noch akut geschädigt davon ist und einiges aufzuarbeiten hat. Das heißt, primär Situationen meiden, wo die Flashbacks entstehen. Sekundär professionelle Hilfe suchen, Verhaltenstherapie und Traumata aufarbeiten, ja. Weil das kann man üben, dass in manchen Situationen sowas nicht mehr entsteht, sondern dass man dann kognitiv versucht umzustrukturieren, verschiedene Denkübungen, Achtsamkeitsübungen, dass man eben in solchen Situationen eben nicht mehr diese Flashbacks hat. Aber ganz, ganz wichtig ist erstmal das Trauma überhaupt aufzuarbeiten, dass generell diese PTBS da behandelt werden kann, weil auch aus einer PTBS können schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen entstehen.
Genau, du hast vorher kurz das Beziehungskonstrukt angesprochen. Ist es eigentlich so, wenn ein Narzisst quasi, oder wenn es eine Beziehung gibt mit einem Narzisst, gibt es da irgendwie so ein Muster? Hat dieser Narzisst dann meist einen Partner oder Partnerin, die sich unterordnet?
Das ist eine gute Frage.
Genau, ziehen sich da irgendwie immer zwei Menschen an, also so ein Muster von Menschen?
Habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich würde es gut passen, ein Narzisst mit einer abhängigen Persönlichkeitsstörung. Weil der Narzisst glaubt, er wäre ein Gott und liebt Anerkennung und die abhängige Persönlichkeitsstörung entscheidet alles so, wie die andere Person es sich wünscht und hat Angst, verlassen zu werden. Das heißt, die beiden würden gut klarkommen miteinander. Was aber für beide Seiten auf jeden Fall nicht gesund ist, so eine Beziehung zu führen. Aber ja, allgemein mit Narzissten klarzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Und die Personen, die sehr enge Beziehungen haben mit einem Narzissten, müssen zwangsläufig Einschnitte machen. Und da ist halt die Frage, ob das langfristig gesund ist. Das heißt, auch da muss halt dran gearbeitet werden. Ich meine, eine Beziehung ist ja nie, dass man sich irgendwann ausruht. Es muss halt immer gearbeitet werden, besonders wenn eben tatsächlich Persönlichkeitsstörungen im Raum sind, ne?
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen bezüglich der Frage, kann man Narzissmus heilen? Da hast du jetzt gemeint, dass man es nur heilen kann, wenn natürlich der Narzisst selbst das erkennt und bereit ist, daran zu arbeiten und bereit ist, zum Beispiel sich professionelle Hilfe zu holen. Und da über Jahre wird das, also kann das eben aufgearbeitet werden, oder?
Ja, also heilen ist halt ein schweres Wort, ne? Ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da ist das und das, du schneidest es raus und es ist weg. Narzisst ist eben, wie gesagt, es ist ein Teil von dir, ein Teil von deinem tiefsten Charakter oder eine Persönlichkeitsstörung allgemein. Und heilen würde ja bedeuten, ja, sie ist weg, sie ist geheilt. Du bist ein normaler Mensch ohne Persönlichkeitsstörung. Man kann daran arbeiten, man kann es verbessern. Ganz heilen ist halt super schwierig. Und wann ist es geheilt, ne? Wenn jemand ein Narzisst war, verstellt er sich jetzt oder ist er wirklich jetzt kein Narzisst mehr? Das ist halt auch super schwierig. Das Ziel ist ja auch nicht jetzt zu sagen, okay, du bist kein Narzisst mehr, sondern okay, du hast jetzt wieder gute soziale Kontakte, dir geht es besser im Alltag, du kannst wieder normal arbeiten, du hast eine normale Beziehung, kannst eine Familie gründen. Das ist das Ziel von der Therapie und nicht zu sagen, okay, sie sind geheilt.
Aber wenn man rein theoretisch als Narzisst vor allem daran arbeitet, das Selbstwert aufzuarbeiten, beziehungsweise halt sein Selbstwert zu erhöhen und das Selbstbewusstsein, wenn man hauptsächlich daran arbeitet, dann ja, ist es auf jeden Fall, also können Beziehungen wieder funktionieren, oder?
Ja, definitiv. Also hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. So, das Wichtigste ist einfach so die Erkenntnis, dass man an etwas arbeiten muss, dass da anscheinend eine Störung vorliegt. Und dann kann man natürlich auch systematisch dran arbeiten, Selbstwert aufzubauen, aber intrinsisches Selbstwert, das heißt, dass man weiß, dass es von innen kommt, das Selbstwertgefühl, dass man weiß, man ist selbst etwas wert, man ist wertvoll und nicht, dass man das eben von außen immer braucht. Und wenn man daran arbeitet langfristig, kann man auf jeden Fall auch wieder gesunde Beziehungen führen. Davon bin ich überzeugt, auf jeden Fall, ja. Aber es ist sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, Narzissten sehr schlecht sind im Krankheitseinsicht zeigen.
Ja. Und was ist jetzt genau der Unterschied zu Borderline? Vielleicht, wenn du das auch kurz ansprechen kannst.
Ja, also Borderline ist jetzt nochmal eigentlich was ganz anderes. Borderline ist ja eine Unterform von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung und auch ein sehr, sehr schweres, anstrengendes und schwerwiegendes Krankheitsbild. Grundsätzlich zeigt es sich durch folgende Züge, zum Beispiel Impulskontrollstörung. Das heißt, Impulse können nicht widerstanden werden. Das heißt, die Leute sind sehr launisch, konfliktbereit, neigen zu Streit, unüberlegtes Handeln, ohne langfristig über Konsequenzen nachzudenken. Ja, das sind Patienten, die haben dann hier einen Job, dann werden sie gefeuert oder sie kündigen spontan, haben da einen Job, haben da eine Beziehung, dann haben sie hier wieder eine neue. Kontrollverlust, explosives Verhalten, Emotionen nicht unter Kontrolle, rasten aus beim Streiten. Es fällt ihnen schwer, Handlungen auszuführen, die nicht direkt belohnt werden. Das heißt, da auch langfristig an etwas zu arbeiten, fällt Menschen mit Borderline oder einer instabilen Persönlichkeitsstörung sehr, sehr schwierig. Sie haben Störungen mit dem Selbstbild und den Präferenzen, das heißt auch ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein und unklar, was sie überhaupt wollen. Also oft ist es dann so, dass sie nicht oder schwanken zwischen homosexuell, bisexuell, heterosexuell, zum Beispiel sowas mit Präferenz, ne? Sehr intensive, aber instabile Beziehungen, wo dann emotionale Krisen draus folgen, wenn Schluss ist oder Streit ist, Angst vorm Verlassenwerden und was man eben sehr, oder was sehr bekannt ist bei Borderline, eben diese Selbstschädigung, ne? Das Ritzen, was man so kennt. Auch das Drohen vom Ritzen oder vom Selbstschneiden. Ja, wenn du Schluss machst zum Beispiel, dann schneide ich mich oder dann bringe ich mich um. Das ist so klassischer Borderline-Zug. Aus dem Gefühl von Leere, sie fühlen sich einfach, sie haben keine Emotionen, sie spüren sich nicht. Und das ist meistens der Grund, warum Borderliner sich ritzen, weil dann können sie sich spüren, wenn sie sich mit einer Rasierklinge in den Arm schneiden, wenn sie mit einem Zigarettenstummel sich verbrennen, dann spüren sie sich endlich wieder, weil sie haben so eine ganz, ganz große innere Anspannung. Und das Einzige, was da bei Borderlinern vermeintlich hilft, ist halt dieses Schneiden. Beziehungsweise kennen sie keine anderen Methoden, um eben diese Anspannung abzubauen. Und ganz häufig Borderliner, das nennt man in der Psychiatrie, agieren. Sie wollen und lieben Aufmerksamkeit und versuchen durch verschiedene zwischenmenschliche Interaktionen und Handlungen Aufmerksamkeit zu bekommen. Borderliner sind auch sehr offen mit ihrer Erkrankung und erzählen es quasi jedem. Ja, ich bin Borderliner. Ach, ich habe übrigens Borderline. Und ja, wie gesagt, dann häufig eben dieses Schneiden, aber auch Suizidalität ist bei Borderlinern ein großes Thema, weil da eben dann häufig auch diese depressiven Züge sind. sehr, sehr komplexes Krankheitsbild, sehr schwierig im Umgang, auch sehr manipulativ und ja, da ist einiges zu arbeiten, wenn man Patienten mit Borderline hat.
Aber im Grunde geht es eigentlich bei fast allen Persönlichkeitsstörungen, besser mich aus, wenn es falsch ist, um das Selbstwertgefühl, oder?
Teilweise ja, ja. Auf jeden Fall, also es ist ja, es hängt halt alles zusammen, das Selbstwert oder Selbstwert, Selbstbewusstsein ist ja ein ganz großer Teil von der Persönlichkeit und eben auch zum großen Teil eben mit verantwortlich bei den Persönlichkeitsstörungen, also das auf jeden Fall, ja.
Dann habe ich mir eine weitere Frage notiert, weil ich habe manchmal das Gefühl, durch Social Media hat sich die Gesellschaft ein bisschen in eine narzisstische Richtung, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, aber durch Social Media, dass eventuell vor allem bei jungen Leuten, dass sich so narzisstische Züge ausprägen können, dadurch, dass man sich selbst halt immer ins Rampenlicht stellt und immer, vor allem bei Instagram, immer die beste Seite von sich zeigt. Kannst du mir da zustimmen oder kannst du da auch deine Gedanken vielleicht mit mir teilen oder mit uns teilen?
Ja, also finde ich interessant und passt ja auch eigentlich ganz gut. Habe ich ja vorhin auch als Beispiel gebracht, so in Social Media sind Narzissten dann immer super beliebt, aber im Privaten haben sie gar keine Freunde oder im engeren Kreis. Und das trifft ja eigentlich ganz gut zu der Frage zu. Social Media, was heißt das? Likes, irgendwelche Chats, coole Bilder, man kann sich selbst präsentieren. Bekommt dann ganz viel Komplimente und Lob von außen, sowas halt, ne? Das passiert ja ganz viel in Social Media. Gleichzeitig ist eben nicht diese enge Beziehung zu den Menschen da, die sehen nicht wirklich, was das Problem ist, wie man wirklich ist und man kann eben sehr gut diese Maske haben. Und Social Media bewirkt dadurch gleichzeitig aber auch so ein bisschen, dass man narzisstische Züge entwickelt, das kann ich mir schon denken. Aber wie gesagt, wir sind alle so ein bisschen narzisstisch und es ist nicht gleich eine Persönlichkeitsstörung, nur weil wir auf einem Bild viele Likes haben wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch Social Media da schon was mit beiträgt heutzutage, dass Leute eben ja, zu Narzissmus tendieren.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über in den zweiten Teil, wenn das für dich okay ist, zu dem Thema Depressionen. Und da habe ich jetzt mal prinzipiell, ich kenne halt nur die bisschen die spirituelle Sicht von Depressionen, dass Depressionen entstehen können, wenn man zum Beispiel sein Potenzial nicht leben, sich nicht leben traut oder sich nicht entfalten traut, weil man eventuell sich aufhalten lässt durch Meinung der anderen und dann bleibt man im Stillstand quasi. Aber wie ist jetzt deine Sicht aus der Arztperspektive von dem Thema Depressionen?
Also Depressionen sind ja auch super vielseitig, ne? Da muss man, also erstmal kurz, was ist eine Depression? Über mehrere Wochen lang sehr starke Interessenverlust, gedrückte Stimmung, kann keine Gefühle mehr spüren, Antriebsverlust und dann noch so zusätzliche Symptome wie Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, auch kein Selbstwertgefühl, solche Sachen. Ne? Wichtig ist, dass es nicht nur mal ein schlechter Tag, sondern es zieht sich halt wirklich mindestens 2 Wochen durch, um da von einer depressiven Episode zu sprechen. Und ja, es halt auch in der Genese halt echt multifaktoriell. Das kann genetisch bedingt sein, es kann durch so eine Disbalance von Neurotransmittern sein, besonders eben Serotonin, Noradrenalinmangel. Es kann hormonell bedingt sein, es kann durch Traumata entstehen, wie jetzt vorhin erzählt von der PTBS, belastende Ereignisse, wenn man einen Job verliert zum Beispiel, langfristig kann auch eine Depression draus entstehen, aber auch wenn man einfach Rentner wird. Also es kann sehr, sehr viel in einer Depression enden. Was du jetzt meinst, man lebt nicht so richtig seinen Traum, man ist quasi, oder sein Potenzial, klar, kann dadurch eben durch so eine große Unzufriedenheit mit sich selber auch eine Depression daraus entstehen, auf jeden Fall.
Aber es ist wahrscheinlich halt nur ein Grund, warum es entstehen könnte und wahrscheinlich gibt es, wie du gerade gesagt hast, ganz, ganz viele Gründe und Ursachen, warum sowas entsteht, warum eine Depression entstehen kann.
Ja, definitiv. Also es kann auch einfach familiär bedingt sein, wenn du jetzt ein Zwilling hast, ist allein schon, wenn das Zwilling, der Zwilling depressiv ist, die Wahrscheinlichkeit 50%, dass du auch irgendwann eine depressive Episode hast. Und Depressionen sind auch nicht selten. Jeder Fünfte hat mindestens einmal im Leben eine depressive Episode. Das heißt, auch hier ist es nichts Schlimmes, einen Arzt aufzusuchen oder sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn man merkt, oh, hier ist etwas, läuft etwas schief. Und ganz, ganz wichtig für die Zuhörer jetzt, das soll hier keine Therapiestunde oder Diagnosestunde sein, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, psychiatrische Symptome, euch schlecht fühlt, Suizidgedanken euch wünscht, nicht mehr aufzuwachen oder so. Es ist nichts Schlimmes, sich Hilfe zu suchen und da einfach mal ein unverbindliches Gespräch mit einem Psychiater oder Psychologen. Allein ein Gespräch kann häufig schon helfen, da mit Problemen deutlich besser klarzukommen.
Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch eine Phase, wo, ja, eine schlimme depressive Phase in meinem Leben. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist Geld in die Hand genommen, mir professionelle Hilfe gesucht, weil, ich alleine, ich habe keine Ahnung davon. Ich hole mir einfach einen Profi, der mir helfen kann. Ich bin dann zu einer Therapeutin auch gegangen. Kann ich ganz offen und ehrlich drüber reden, weil man muss sich halt Hilfe suchen, weil nur dann kommt man voran. Und ich habe dann auch 10 oder 12 Sitzungen bei ihr gehabt. Und mir ging es danach echt, echt viel, viel besser. Und diese Phase war auf jeden Fall nur ein einziges Mal in meinem Leben. Und dadurch, dass ich das alles aufgearbeitet habe, vor allem viele Sachen aus meiner Kindheit, würde ich mich trauen zu sagen, dass ich viele Sachen einfach geheilt habe aus meiner Kindheit, die passiert sind. Also wenn du Depressionen hast oder so, schäm dich nicht dafür, nicht zum Therapeuten oder zur Therapeutin zu gehen. Ich finde, das ist was ganz Normales und auch was Gutes.
Ja, mega geil, dass du so offen damit umgehst. Und ist ja auch direkt so, dass der Beweis, ja, es lohnt sich, sich Hilfe zu suchen. Es ist halt nichts Schlimmes, eine Depression zu haben. Es ist eine Erkrankung wie alles andere. Man kann auch Krebs bekommen, man kann sich erkälten, man kann an Corona erkranken. Das sind auch alles Erkrankungen, genauso wie eine Depression. Man muss nicht unbedingt was dafür können. Und es ist auf jeden Fall richtig, sich da Hilfe zu suchen. Finde ich sehr, sehr gut, Bettina.
Dankeschön, dankeschön. Bezüglich den Formen von Depressionen. Es gibt da, nehme ich mal an, sehr viele verschiedene Formen. Ich habe ja schon mal erzählt in meinem ersten Podcast, dass auch meine Mama ziemlich stark von Depressionen betroffen war. Vor allem bei ihr waren es halt manische Depressionen. Das heißt, sie hatte immer eine Zeit lang so extreme Hochphasen. Das ist meist im Sommer. Und extreme Tiefphasen dann im Winter. Und war die letzten Jahre ziemlich schlimm so. Also diese manischen Phasen. Gibt es da viele verschiedene Formen? Oder welche Formen gibt es? Also,
erstmal super interessant, dass deine Mom das hat. Da kommen ja gleich verschiedene Sachen bei deiner Mama zusammen. Zum einen, dass es sie im Winter depressiv ist. Das gibt es tatsächlich häufig, dass die Winterdepression durch Vitamin D-Mangel, dadurch, dass wir nicht so viel rausgehen, wenig Sonne und so, es ist alles dunkel. Dadurch haben viele Menschen im Winter depressive Episoden und im Sommer geht es dann besser. Und was du noch ansprichst, ist die bipolar-affektive Störung. Das ist so dieser Wechsel zwischen Manie und manischen Episoden und depressiven Episoden. Wenn das einmal pro Jahr passiert, ist das schon recht häufig. Und das halt quasi, wie du beschrieben hast, man hat eine Phase, da geht es einem richtig schlecht. Also eine Depression ist das. Und dann hat man Phasen in der Manie. Manie ist wirklich krass. In der Manie glaubst du, du wärst Gott, du musst nicht schlafen, du schläfst 1 bis 2 Stunden pro Nacht, du totale Selbstüberschätzung, häufig auch sehr große Geldausgaben, die sinnlos sind, große Risiken, die man eingeht, einfach durch diese Selbstüberschätzung. Man gründet verschiedene Unternehmen von heute auf morgen, fängt das an zu schienen, dann das und das. Also das ist so die Manie, so richtig crazy, so will alles machen, völlig überdreht, braucht keinen Schlaf, glaubt alles zu schaffen. Und das ist so ganz interessant und auch ein wirklich spannendes Krankheitsbild, aber abzugrenzen von der klassischen monopolaren Depression, wo es nur Depressionen gibt, also nur diese depressiven Episoden. Deswegen fragt man bei Leuten, die sich mit Depressionen jetzt vorstellen, auch immer, hatten sie mal eine Phase, wo es ihnen richtig gut ging, wo sie keinen Schlaf brauchten, wo sie so richtig überdreht waren, viel Geld ausgegeben, viel Sex, solche Sachen, weil das wird dann zum Teil anders behandelt. Also das sind so die beiden Hauptformen eigentlich, die monopolare und die bipolare Depression oder depressiven Episoden. Mhm.
Wie ist es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in eure Praxis kommt mit Depressionen, wie ist so eine klassische Vorgehensweise? Kann man das sagen, pauschal?
Ja, die meisten Patienten mit Depressionen stellen sie entweder vor, weil es Lebenspartner, Ehegatten sagen, ja, komm doch mal mit, weil die geht es ja nicht so gut, weil die meisten stellen sich unfreiwillig selber vor, außer sie haben halt wirklich so krasse Depressionen, dass sie auch Suizidgedanken haben, Wünsche nicht mehr aufzuwachen, schon Pläne vorgenommen oder tatsächlich auch schon Suizidversuche und deswegen in die Klinik kommen. Und weil Depression ist auch sehr, sehr stark antriebsgehemmt. Die haben Schwierigkeiten aufzustehen, am Tag duschen zu gehen, was zu essen. Also die machen nichts, das musst du dir so vorstellen, als wärst du gelähmt und du musst so gegen diese Lähmung ankämpfen, aufzustehen. Also nicht so, du hast jetzt keinen Bock, lernen zu gehen oder aufzustehen und Sport zu machen, sondern das ist so richtig, richtig krass. Und dann stellen sich die Patienten vor und du merkst eigentlich schon in der Ausstrahlung, ja, da sind eventuell Depressionen im Spiel und dann führt man einfach erstmal ein Gespräch, warum sind sie denn hier, dann erzählt der Patient, macht man erstmal eine Anamnese und versucht sich einfach erstmal ein Bild zu verschaffen, okay, seit wann ist das so, welche Symptome, sind die Depressionssymptome überhaupt da, gab es irgendwelche Auslöser, gab es schon psychiatrische Voraufenthalte, Familienanamnese, weil familiäre Disposition habe ich ja eben schon erzählt, das sind so erstmal die Basics und dann, das nennst du noch psychopathologischer Befund. Da geht man so quasi alle psychiatrischen Erkrankungen durch. Das heißt, da fragt man, wie eben schon erzählt, die depressiven Symptomatiken, Stimmungsverlust, Morgentief, Schlafstörung, Einschlafstörung, Depressionen sind häufig verbunden mit abends im Bett liegen und ewig grübeln, so Gedankenkreisen, immer ein Gedanke, der sich immer wieder aufdrängt, obwohl man keine Lösung zu findet, immer wieder von vorne anfängt. Nachts aufwachen, früh erwachen, so um 3 Uhr, 2 Uhr, dann nicht mehr schlafen können. Antriebsschwierigkeiten, morgens nicht aus dem Bett kommen. Oh, Depressionen haben viele Symptome. Aber man fragt auch so Sachen wie zwanghafte Sachen wie, haben Sie manche Aktionen in Ihrem Alltag, die so richtig nervig sind, zum Beispiel so 30, 40 Mal am Tag Hände waschen, wo 2-3 Stunden Zeit draufgehen oder wenn man die Treppen runtergeht, dass man jede Stufe zählen muss und wieder von vorne anfangen oder wieder zurücklaufen muss, wenn man sich verzählt hat oder so. Dann aber auch so Sachen, die Richtung paranoide Schizophrenie gehen, also so Wahnvorstellungen, manchmal das Gefühl, an Bushaltestellen reden die Leute über einen, das Gefühl des Gemachen, dass Leute sich gegen einen vereinen wollen, dass jemand einen vergiften möchte, irgendwie abhören oder so und auch so Halluzinationen und so, sieht, dass man Dinge sieht, die gar nicht da sind, Sachen hört, die nicht da sind. Häufig sind imperative Stimmen tatsächlich in der Schizophrenie, dass die Stimmen dann sagen, bring dich um, bring dich um. Ja, und so sieht es dann quasi aus, wenn man sich jetzt mit depressiver Symptomatik oder generell beim Psychiater vorstellt, dass man einfach versucht, ein Gesamtbild zu machen und, ganz, ganz wichtig, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, Suizidalität. Ganz unangenehm zu fragen, beziehungsweise anfangs sehr unangenehm, weil man denkt, das ist ganz schlimm, so ein ganzes Tabuthema, aber häufig hilft es Patienten ungemein, drüber zu sprechen und einfach auch gefragt zu werden, ja, hatten Sie denn mal Gedanken, dass sie nicht aufwachen wollen, wenn sie jetzt heute schlafen gehen? Oder hatten sie schon Pläne, sich umzubringen? Haben sie schon Versuche gehabt in der Vergangenheit oder Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel Rasierklingen oder Tabletten gekauft? Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, um das einschätzen zu können. Wo steht ein Patient? Und das hilft aber auch dem Patienten ungemein, einfach mal drüber zu reden, weil ich meine, wenn man mal Suizidgedanken hatte oder auch schon so vorbereitende Maßnahmen getroffen hat und nur deswegen jetzt in die Klinik geht, weil man denkt, nee, komm, ich brauche Hilfe, dann ist es eine unglaubliche Last, wenn man das für sich behält und es hilft allein schon mal drüber zu reden. Also das ist so, meist so das Erstgespräch dauert so um die 30 Minuten, da verschafft man sich einfach als Therapeut oder als Arzt eine Übersicht, was ist überhaupt los, woran kann man arbeiten, wie schwer ist die Symptomatik, das heißt, liegt eine schwere Episode vor, eine mittelgradige oder eine einfache. Bei der schweren muss man schauen, dass man die Patienten eben aufnimmt, weil da ist häufig Suizidalität auch eine Rolle, Eigenfremdgefährdung. Bei mittelgradig kann es eben auch sein, dass man auch ambulant behandelt werden kann. Und bei einer leichten, dann ist es meistens mit Psychotherapie, wie bei dir zum Beispiel. Ich denke, das war dann einfach eine leichte depressive Episode, wo dann eben allein schon Psychotherapie sehr, sehr viel hilft.
Auf jeden Fall. Also die Therapie hat auf jeden Fall geholfen. Es war nicht, dass es dann nach der Therapie komplett weg war. Also es war einfach jahrelange Aufarbeitung auch meines Selbstwertgefühls, weil das auch niedrig war. Also das habe ich jetzt aufgearbeitet, Gott sei Dank. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen. Ich glaube, mit dieser Erwartung darf man auch gar nicht zum Therapeuten gehen. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess.
Klar, es ist ein Prozess, ja.
Und ich kann mich jetzt gerade erinnern, weil du vorher das gesagt hast, man ist irgendwie gelähmt. In meiner richtig schlimmen Phase, das waren so 3-4 Tage, das war über Silvester, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, aber auf jeden Fall ein paar Jahre her, Ich war wie gelähmt, also ich habe diesen starren Blick gehabt über den ganzen Tag und ich konnte gar nichts essen oder sonst was. Ich war einfach komplett leer so und ich kann mich nur erinnern, da waren wir dann eingeladen bei Freunden, mit meiner besten Freundin Tamara, kennst du ja auch, zu einer Silvesterparty gegangen und das war eben in diesen Tagen, wo es richtig, richtig schlimm war und dann haben wir dann in der Nacht, beziehungsweise zur Mitternacht alle gefeiert und alle gejubelt und ich hatte so Angst. Also ich bin wie so ein ängstlicher Hund, habe ich mich in die Ecke gestellt und habe einfach nicht gecheckt, was abgeht. Es war richtig so eine richtige Angststörung in dem Moment. Und bei mir war das aber Gott sei Dank, wie gesagt, das war über 3 bis 4 Tage diese schlimme Phase. Und bei mir ging das natürlich auch weg. Ich habe daran gearbeitet. Aber meine Frage jetzt dazu, wie erkennt man jetzt überhaupt, dass das eine Depression ist oder nur eine Phase? Also wann ist es eine wirkliche Depression und wann einfach nur ein schlechter Tag? Oder wie kann man das unterscheiden?
Ja, also ich denke, wenn man jetzt irgendwie so 1, 2 Wochen hat, wo es einem richtig scheiße geht und ich habe ja vorhin die Symptome erzählt, ja, wenn das so 1, 2 Wochen andauert, dann sollte man schon überlegen, ja, soll ich nicht vielleicht Hilfe suchen? Ich meine, wenn jetzt gestern was Schlimmes passiert ist oder durch eine Prüfung durchgefallen, hat man halt einen scheiß Tag, ne? Das ist aber was ganz, ganz anderes zu einer Depression da, wo du einfach keine Gefühle mehr empfinden kannst. Du kannst nicht lachen, du kannst nicht weinen, du hast keine Interessen, keinen Bock, was mit deinen Freunden zu machen, du willst nicht rausgehen, keinen Antrieb, wie du beschrieben hast, ganz, ganz schlechte Stimmung, eventuell auch Suizidgedanken. Das sind dann schon schwerwiegendere Symptome. Und dann kommen noch so Nebensymptome dazu, wie Schlafprobleme und so weiter. Essprobleme, kein Appetit, dieses häufige Aufwachen, Gedankenkreisen und. Aber ja, das ist letztendlich, die Entscheidung muss ein Arzt treffen, was es letztendlich war. Also das dann selber zu sagen, ja, nee, ist nicht so schlimm, wenn man dann seit 3 Monaten depressiv ist, ist auf jeden Fall gefährlich, weil es dann eben auch zu einer richtig schweren depressiven Episode werden kann, wo eben auch Suizidalität eine Rolle spielt. Und es fällt einem halt sehr, sehr schwer, zum Arzt zu gehen, ne? Und wenn es halt jetzt wirklich so lebens- oder alltagsbestimmt ist und es ist halt so 2, 3 Wochen, spätestens dann würde ich überlegen, zumindest schon mal zum Hausarzt zu gehen, der dann eventuell schon mal ein paar Symptome abfragt, ein Gespräch führt und dann an einen Psychiater überweist oder an eine Klinik überweist, wo man dann eben nochmal besser aufgenommen wird und das Therapiekonzept dann besprochen wird.
Das heißt, je früher, desto besser. Also je früher man zum Psychologen geht und das aufarbeitet, desto schneller kann man sich selbst heilen, wenn ich das jetzt einfach mal so sage. Ist das richtig?
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich meine, besonders bei so psychiatrischen Sachen ist halt die Angst sehr, sehr groß, weil man nicht verrückt sein möchte. Ich meine, das ist ja immer noch so ein Stigma, dass man sagt, ja, Leute mit psychiatrischer Erkrankung sind verrückt. Oder sind ja psychisch krank, die kommen in die Klapse und so. Das ist halt ein ganz, ganz negatives Bild, was eben echt schlimm ist. Heutzutage haben so viele Leute psychiatrische Probleme. Und einer der wichtigsten Schritte ist eben, das zu bemerken und zum Arzt zu gehen, was überhaupt nichts Schlimmes ist. Dafür sind die Ärzte da, es ist total normal. Und es ist auch nichts Schlimmes, zum Arzt zu gehen, selbst wenn man nichts hat. Ja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, dass man dann irgendwann Suizidgedanken hat und zu viele Schlaftabletten oder so nimmt.
Ja. Was passiert eigentlich, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, beziehungsweise wurde gefragt auch von jemandem, was passiert bei der Einnahme von Antidepressiva?
Antidepressiva ist halt jetzt so ein großes Feld, ne? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wirkstoffe. Ich hatte ja vorhin erzählt, Depressionen hast du einen Mangel an Serotonin und Noradrenalin. Das heißt, Antidepressiva zum Großteil wirken darauf, dass sie den Serotoninspiegel erhöhen, beziehungsweise den Noradrenalinspiegel erhöhen. Das heißt, eigentlich bei Antidepressiva wird einfach versucht, diese Disbalance auszugleichen und da eben die Stimmung dadurch aufzuhellen. Gleichzeitig gibt es noch Antidepressiva, die eben so ein bisschen müde machen, das eben besonders für Patienten gut, die nicht schlafen können. Da nimmt man die dann zum Beispiel abends und die wirken dann am Tag antidepressiv und abends ein bisschen beruhigend und gegen das Gedankenkreisen. Und es gibt aber auch Antidepressiva, die ganz stark bei Antriebsverminderung eben helfen, wenn man nichts mehr auf die Reihe kriegt, nicht das Bett verlassen kann, die eben sehr stark Noradrenalin, Serotonin, die dann Antrieb aufhellend sind und wo man dann aktiver wird und die Stimmung aufhält. Und ja, zusätzlich wird eben häufig auch mit so leichten Antipsychotikern therapiert. Antipsychotika deswegen, weil eben sehr stark und häufig auch dieses drückende Gedankenkreisen ist, ja, dass die Leute eben ganz stark Zukunftsängste haben. Auch es kann in Depressionen auch Wahn vorhanden sein, ja, das nennt sich nihilistischer Wahn, Zukunftswahn, Schuldwahn, dass man denkt, man ist schuld an allem, man hat Angst vor der Zukunft total, man glaubt, man geht pleite, obwohl man eigentlich finanziell ganz gut dasteht zum Beispiel. Und dass man glaubt, dass alles eigentlich keinen Sinn mehr ergibt, dass man selbst gar keine Berechtigung mehr hat zu leben und so. Da helfen dann Antipsychotika zum Beispiel auch ganz gut.
Ich habe noch nie Antidepressiva genommen, aber was ich mich dann frage, wird man dann nicht eine Zeit lang auch süchtig danach? Also kann man dann überhaupt noch Glück empfinden ohne diesen Antidepressiva?
Tatsächlich, Antidepressiva wirken nur, wenn man auch depressiv ist. Das ist ein ganz lustiger. Das heißt, wenn du gesund bist und keine depressive Episode und Antidepressiva nimmst, dann bringst du dir eigentlich nichts. Wenn du jetzt auch eine Depression hast und die nimmst, dann merkst du, dass dir langsam besser geht. Auch wenn du wieder, ich sag mal, gesund bist, raus aus deiner depressiven Episode, nimmt man sie eine Zeit lang noch weiter, damit es eben nicht zu einem Rückfall kommt. Aber irgendwann schleicht man sie aus. Das heißt, wie bei vielen Medikamenten, machst du halt langsam eine Dosisreduktion, damit es nicht von heute auf morgen passiert. Und meistens funktioniert das dann sehr, sehr gut und die Patienten kommen dann auch ohne die Antidepressiva sehr gut noch weiterhin klar. Also es ist nicht so, dass man jetzt ohne die Medikamente keine Freude mehr empfinden kann, weil das Ziel ist ja, erstmal den Spiegel wieder aufzubauen und dann selbstständig quasi den Spiegel aufrechtzuerhalten.
Ich habe dann noch eine Frage bekommen zu dem Thema Depressionen. Wie kann man einem Menschen aus einer Depression rausholen oder der Person helfen? Also bei dieser Person war es eine Person aus dem Familienumfeld?
Ja, super, super gefährliche Frage. Ich kenne es selbst, ich kenne viele denken eben, dass sie eben selber auch viel machen können. Dass man, hey komm, wir quatschen noch mal ein bisschen, ich helfe dir und rede mit dir. Ich meine, das ist alles wichtig, aber eine Depression ist eine schwerwiegende Erkrankung. Man darf nicht denken, dass man die selber heilen kann oder man somit, mit Persönlichkeitsentwicklung, klar kann sowas helfen, richtige Bücher zu lesen, richtigen Leuten zu folgen, umstrukturieren kognitiv. Aber meistens, wenn man in der Depression ist, ist es schon zu spät. Und da ist ein ganz, ganz großer Fehler in meinen Augen, auch nicht Hilfe zu suchen, weil man denkt, man kann jetzt, was weiß ich, den Bruder, die Schwester, die Mutter selber therapieren. Das ist halt echt gefährlich, weil oft kaschieren Depressive das auch oder versuchen es, weil sie es nicht wollen, dass die Kinder zum Beispiel traurig sind. Und irgendwann kommt es dann zum Suizid und dann wurde halt der Selbstmord begangen und keiner hat es gemerkt so richtig. Und das ist eben dann ganz, ganz gefährlich, vor allem so in der Familie, wo auch viel kaschiert wird. Es ist sehr, sehr wichtig, offen damit umzugehen, drüber zu reden, zu unterstützen. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, einfach sich professionelle Hilfe zu suchen. Was man nicht machen sollte, ist, daraus ein Tabuthema zu machen. Das heißt, wenn jetzt jemand depressiv ist oder so, das zu ignorieren oder wenn es ihm schlecht geht, nicht irgendwie wertzuschätzen oder mit der Person zu reden, sondern man sollte schon sich gegenseitig unterstützen, aber man sollte nicht glauben, dass man selber in der Lage ist, eine Depression zu heilen.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage bekommen. Ich weiß nicht, ob das ganz inhaltlich korrekt ist, aber ich lese sie dir einfach mal vor. Kann man toxische Menschen auch behandeln und gehört das irgendwie zu Narzissmus?
Das ist eine sehr fundierte und differenzierte Frage natürlich. Da muss man natürlich erstmal fragen, was ist toxisch? Es kann Narzisst toxisch sein, es kann emotional instabile Person toxisch sein, es kann auch ein Depressiver toxisch sein, es kann auch ein gesunder Mensch toxisch sein. In meinen Augen ist es so, toxisch ist auf einen selbst bezogen, dass jemand einem nicht gut tut. Das heißt, die und die Person tut mir nicht gut, ist toxisch. Man kann ja das ja so ganz easy ausblenden. Ich habe Kontakt zu einer Person, danach geht es mir besser oder es geht mir danach schlechter. Und wenn es mir schlechter geht, ist die Person toxisch und wenn es mir nicht schlechter geht, ist die Person nicht toxisch. So kann man es eigentlich aufbröseln. Aber ich habe jetzt die Frage vergessen.
Ich lese dir nochmal vor. Kann man toxische Menschen auch behandeln und gehört das irgendwie zum Narzissmus?
Ach so, ja. Also toxisch sein ist auf jeden Fall erstmal keine Persönlichkeitsstörung oder Erkrankung. Das muss man halt erstmal herausfinden, was hat die Person für eine Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise offen mit der Person drüber reden. Muss, wie gesagt, keine Persönlichkeitsstörung sein. Er kann ja auch einfach ein Konflikt sein, der unterbewusst ist mit der Person ist oder dass die Person ein Problem mit mir selber hat, wir einfach noch nicht drüber gesprochen haben. Das heißt, da ist halt toxisch heißt einfach, dass es irgendwie Differenzen, Probleme gibt. Und darüber zu reden, ist halt wichtig. Und dann merkt man ja, ob man dran arbeiten kann oder nicht. Und wenn man nicht dran arbeiten kann und die Person auch nicht an sich arbeiten möchte, ist gegebenenfalls die Lösung, dass man den Kontakt versucht zu vermindern oder zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Also das kann ich echt auch nur empfehlen. Toxische Menschen, wenn sie nicht kommunizieren wollen und weiterhin toxisch sind oder giftig, dann auf jeden Fall das Umfeld wechseln. Also toxische Menschen in seinem Leben zu haben, ist nicht so geeignet.
Ja, da muss man halt auch ein bisschen, ich sag mal, egoistisch sein, weil das eben ganz, ganz großer Fehler ist, dass viele Leute eben alles quasi ertragen und über sich ergehen lassen, aber man muss halt auch mal an sich denken. Und wenn es jetzt im engeren Umfeld Menschen sind, die einem wirklich nicht gut tun, dann muss man echt überlegen, sollte ich vielleicht den Kontakt abbrechen oder hilft mir die Person halt irgendwo noch weiter, bietet sie mir irgendwie, sei es in irgendeinem Lebensbereich einen Mehrwert. Und das muss man halt ganz klar eben mal runterbrechen und sich drüber Gedanken machen. Ja.
Genau, und ich habe es auch, weil er jemand von meinem Bekanntenkreis sehr toxisch oder wir eine sehr toxische Beziehung hatten, aufgrund der Persönlichkeitsstörung Narzissmus, habe ich einfach lernen müssen, gesunde Grenzen zu setzen. Also, dass ich auch räumlichen Abstand suche zu der Person, auch wenn es natürlich wehgetan hat, weil es natürlich Familie war, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man räumlichen Abstand sucht und auch Grenzen setzt. So, und auch ganz, ganz vieles nicht persönlich nimmt, sondern sich denkt so, diese Person leidet ja gerade selbst an dem, eben was die Person eben hat, dass man da versucht, nichts persönlich zu nehmen.
Ja, das darf man eh nehmen. Also ich glaube, egal ob es jetzt toxisch ist, egal was, ob es ein Dislike auf Instagram ist, man sollte nie was persönlich nehmen. Ich glaube, das ist so ganz, ganz Wichtiges, was man eben einfach lernen muss. Und wie du richtig sagst, ja, manchmal fällt es einem schwer, aber es ist dann einfach ein wichtiger Schritt. Ich hatte jetzt im vergangenen Jahr auch einen Kontakt, der mir nicht wirklich gut getan hat, wo es dann einfach wichtig war, die Entscheidung zu treffen. Und dazu muss man halt auch stehen. Und gehört halt einfach auch dazu, solche Entscheidungen im Leben zu treffen, wenn es eben Situationen gibt, wo die Menschen einem einfach nicht gut tun.
Genau. Also frag dich unbedingt, wenn du jetzt den Podcast hörst, sind deine Menschen in der Umgebung oder hast du ganz enge Menschen bei dir, die dich hochpushen, die dich gewinnen sehen wollen, die dich supporten? Wenn ja, ist super, wenn nein, könnte man sich überlegen, dass man vielleicht das Umfeld wechselt.
Ja, definitiv. Das wäre was Wichtiges aus dieser Folge mit rauszunehmen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Richard, ich habe jetzt alle Fragen durch. Es war ein richtig interessantes Interview und das Thema Psychologie bzw. das Ganze, was wir jetzt gesprochen haben, das interessiert mich echt wahnsinnig. Also vielleicht studiere ich irgendwann mal Psychologie, jetzt noch nicht, aber irgendwann vielleicht. Also das ist wirklich ein leidenschaftliches Thema auch für mich. Ich bedanke mich bei dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
Ja.
Und dass du so viel wertvollen Input geben konntest.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass du an mich denken musstest, wenn es um toxische oder narzisstische Menschen geht. Da freue ich mich natürlich umso mehr. Nee, ich meine, ich mache ja auch auf meinem Instagram einiges über das Thema Psychiatrie, Psychologie. Ich finde es einfach interessant und ich denke, es ist einfach auch wichtig für Leute, die jetzt nicht aus dem Medizinbereich kommen, so ein bisschen zumindest darüber wissen, weil, wie gesagt, im Alltag kommen wir mit vielen Menschen in Kontakt und es ist einfach nicht selten, dass Leute eben, sei es Persönlichkeitsstörung oder eben auch Depressionen haben. 20% der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben eine Depression. Da ist einfach auch wichtig, wenn es jetzt auch Menschen im Umfeld sind, zu wissen, wie sieht eine Depression aus und was muss man da machen. Also ich glaube, so ein zumindest einmal gehört haben, wie man sich da verhält und was da sinnvoll ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das ist da schon sehr sinnvoll.
Genau, und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, falls du dich für das Thema Psychologie interessierst und mehr davon wissen willst, dass du unbedingt Richard folgst. Ich werde dann, wenn ich den Podcast release oder unter der Beschreibung von diesem Podcast, von dieser Podcast-Episode jedenfalls auch seinen Instagram-Namen verlinken. Das heißt, folge ihn unbedingt, wenn dich das Thema interessiert. Ich liebe deine Stories und schaue sie wirklich sehr gerne.
Vor allem meine Tanzvideos eigentlich, oder?
Ja, die auch, also bitte mehr davon.
Ja, ja, hab schon gehört, da wurden schon lustige Themen vorgeschlagen.
Ich freue mich drauf. Okay, geil, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn Corona vorbei ist.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Einladung, liebe Bettina.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.